Hallo und herzlich willkommen, liebes Nooviso-Publikum, zu einer weiteren Ausgabe von Nooviso Studio Talk. Heute mit einem herausragenden Gast, mit Dr. Holger Strohm. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, lieber Holger, und schön, dass du bei uns bist.
Danke, Julia.
Ich freue mich nicht ohne Grund so sehr, dass Dr. Holger Strohm hier ist. Er ist eigentlich der Begründer des deutschen Umweltschutzes, der deutschen Anti-Atomkraft-Bewegung. Er hat mit seinem Buch »Friedlich in die Katastrophe« die Vorlage für alle kommenden Generationen antikriegsbewegter Menschen vorgegeben. Es gibt weltweit kein vergleichbares Werk, das diesem hier gleich käme. 2012 hat Holger Strohm nachgelegt mit der Verfilmung seines Werkes, was ich hier nur jedem wärmstens ans Herz legen kann. Lieber Holger, du hast schon 1970 begonnen, Bücher zu schreiben. Du hast das erste Buch geschrieben 1970 über Genmanipulation in Deutschland. Das hat vor dir noch kein Mensch gemacht.
Ja, das stimmt nicht so. Ich habe ein Buch über Klimaveränderung, brennende Sänge oder Eiszeit geschrieben.
Ja,
allerdings,
stimmt.
Genmanipulation war auch dann das erste Buch, was ich über Genmanipulation geschrieben habe, aber das war Mitte der 70er Jahre.
Okay, ja, stimmt. Ja, sengende Hitze oder Eiszeit 1970.
Klimaveränderung, brennende Sänge oder Eiszeit, ja. Und ich bin noch nie in meinem Leben so ausgelacht worden und das Buch durfte nicht gedruckt werden.
Und dabei ist es ja heute eigentlich Konsens.
Ja, ich habe damals geschrieben, übrigens Unmengen an Fakten, weil Arrhenius, ein Schwede, hatte schon den Nobelpreis 1908 bekommen, weil er darauf hingewiesen hatte. Alles, also nichts Neues. Wir wissen alles seit langem. Und ich habe damals geschrieben, dass wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts eine Meereserhöhung bekommen von 6 bis 8 Metern. Mhm. Und da hat man mich ja noch bis vor kurzem ausgelacht und gesagt, völliger Idiot. Aber mittlerweile zeigt es sich, die Holländer haben jetzt die Deiche erhöht und wollen die auf 6 Meter höher, weil sie davon ausgehen, dass es zumindest so hoch steigen wird. Wenn übrigens alles Eis schmilzt, wird es nochmal 80 Meter. Aber selbst bei 6 Meter, da bleibt nicht viel übrig von Hamburg oder von Schleswig-Holstein oder Holland oder Dänemark. Da saufen ganze Landstriche ab. Holland ist ja jetzt schon 2/3 unter dem Meeresspiegel.
Ja, das sind apokalyptische Ausmaße, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber du bist ja nicht nur aufgrund dieses Buches Brennende Sänge oder Eiszeit früher verlacht worden. Du hast ja einige Erfahrungen mit Diffamierungen, mit Bedrohung oder auch mit Vereitelung deiner Doktorarbeiten, deiner Dissertationen. Holger Strohm hat 4 Studiengänge hinter sich erfolgreich abgeschlossen, 4 Doktorarbeiten geschrieben, wovon dir eine Doktorarbeit aber nach langem Kampf nur anerkannt wurde. Wie ist das möglich? Du bist ein hochgebildeter Mann mit einer Bildung erster Güte. Hast 100 Bücher geschrieben, 50 davon sind veröffentlicht. Also erzähl mir mal bitte, wie kommt es, dass man dir so Steine in den Weg gelegt hat?
Nun, der Grund ist natürlich hauptsächlich wegen der Atomenergie. Ich bin also dann auch 1970, habe ich das erste, kein Verlag wollte sowas annehmen, weil sowas Hirnrissiges, jeder wusste doch, Atomenergie ist sicher, sauber, unerschöpflich, wirtschaftlich, unbegrenzt. Da kommt so einer her, der hat, was ist das für ein Trottel? Also haben wir erstmal einen Privatdruck das drucken müssen. Und ich habe gleichzeitig viele Vorträge gehalten. Ich habe also weit über 1000 Vorträge gehalten. Und ich habe es immer sehr sachlich und fachlich gemacht. Und ich hatte einfach die besseren Argumente. Dann habe ich einen kleinen Verlag gefunden, Assoziation, Anarcho-Verlag in Hamburg. Die haben da mein Friedlich in die Katastrophe rausgebracht. Damals hatte das 500 Seiten. War noch praktisch dann das erste richtig veröffentlichte Buch. Und die haben davon 250.000 verkauft. Und vorher hatten die mal so ein paar 100 Stück Auflage. Das war natürlich der Knaller. Und dann haben die Bürgerinitiativen ganze Auflagen bestellt. Aber nicht nur die. Olaf Palme hat das im schwedischen Reichstag 4-mal hochgehalten und sich drauf berufen. Die Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus in Dänemark hat eine ganze Auflage bestellt, weil die konnten alle Deutsch, die hatten in KZs gesessen. Ja. Mhm. Und dann haben die auch zusammen mit mir dafür gesorgt, dass in Dänemark kein Atomkraftwerk gebaut wird, selbiges in Norwegen. Also in Skandinavien habe ich ganz viel bewirkt. Ja, und dann kam dann, da war Assoziation irgendwann pleite. Und dann hat 2001 gesagt, wir möchten das Buch nachverlegen. Und da habe ich gesagt, dann möchte ich es neu schreiben auf den neuesten Stand. Und es ist kein Wort davon zensiert worden, eine ganz seltene Ausnahme. Und dann ist das Buch nochmal 130.000 Mal verkauft worden. Und gleichzeitig haben wir davon über 3.000 Exemplare per Einschreiben an alle im deutschsprachigen Raum geschickt, die was zu sagen hatten.
Jetzt 2001.
Ja, und die haben dann in jede große deutsche Zeitung, Spiegel, Stern, Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine und so weiter, ganzseitige Annoncen gemacht. Das ist hier aus dem Stern. Da heißt das, Herr Apel, sonst erfahren wir ja immer, wie die Bundeswehrmanöver ausgegangen sind. Im neuen Buch Friedlich in die Katastrophe lesen wir nun von Manövern, bei denen es um Atomkatastrophen geht. Da habe der Nord-Ostsee-Kanal als Grenze gedient, hinter der radioaktiv verstrahlte Männer, Frauen und Kinder zurückgehalten werden müssten. Über die Brücken kämen keine Menschen, da stünden Panzer mit Schießbefehl. Haben Sie uns deswegen nichts von Manövern gesagt, weil es da keine Gewinner geben konnte? Das heißt, wir haben den massiv auf den Schlips getreten und wir haben denen auch die Bücher gesandt, damit sie nicht mehr wie unter den Nazis sagen können, wir haben wieder von all dem ja nichts gewusst. Und das hat man mir sehr übel genommen.
In welcher Form?
Naja, klar, ich habe sie bloßgestellt. Das mochten sie nicht, das sind ja einflussreiche Minister und so weiter, die wir da angegriffen haben in jeder Zeitungsannonce, jedes Mal einen anderen. Genscher zum Beispiel, weil er im Vorstand des Atomforums saß, der Lobby der Atomenergie und gleichzeitig für Reaktorsicherheit zuständig war. Also ja, ein Unding. Und das hat man mir dann sehr übel genommen und die Atomindustrie und so, weil die haben mir vorgeworfen, ich hätte ihnen Milliardenverluste beigefügt. Und beim Geld hört der Spaß auf. Und letztendlich geht immer alles nur ums Geld.
Ja.
Auch in der Politik.
Und wie hast du das dann an eigenem Leib erfahren, dass du da zu mächtigen Menschen auf den Schlips getreten bist?
Nun, ich habe es natürlich, ich muss dazu sagen, ich war früher 90, früher war ich in Nordamerika und war Industrieberater.
Ja.
Und ich bin in den modernsten Firmen gewesen, also zum Beispiel Crosslines, die haben computergesteuerte Fertigungsbänder in Detroit gehabt, wo also Automotoren vollautomatisch hergestellt wurden. Und das Ende der 60er Jahre, da befanden sich in Deutschland noch im Dornröschenschlaf. Ich war denen also weit über ein Jahrzehnt voraus, habe dann hier als Industrieberater gearbeitet und bin dann gefeuert worden, weil man mir gesagt hat, ich kann nicht gegen die Industrie arbeiten mit Umweltschutz und gleichzeitig sie beraten. Das war schon mal das Erste. Dann hat das Arbeitsamt Frankfurt versucht, mich zu vermitteln, weil ich war ja überqualifiziert für Deutschland. Und dann haben mir Personalchefs gesagt, also das müssen Sie für sich behalten, sonst kriege ich Höllenärger. Ich würde Sie sofort einstellen, aber Sie stehen auf der Liste. Und Sie werden nirgendwo in Deutschland mehr einen Job bekommen.
In der Industrie.
Und dann bin ich angefangen, Erziehungswissenschaften zu studieren, und zwar für Berufsschulpädagogik, und habe gleichzeitig Seminare gegeben, berufspädagogische Aspekte der politischen Ökologie, weil ich hatte auch bei Assoziation auch eine Reihe rausgebracht, politische Ökologie mit 15 Bänden und zu jedem verschiedenen Umweltthemen, und habe dann Pro-Seminare, Mittelseminare und Hauptseminare gegeben, also als Student. Und man hat eigentlich dort noch mich eigentlich bewundert, auch meine Feinde bis dato noch. Ich habe das dann auch gehabt, dass zum Beispiel ich mit den Medien gut konnte. Ich war also mit einem Redakteur von Konkret befreundet, die damals sehr wichtig waren, weil die hatten fast die gleiche Auflage wie Spiegel. Und dann haben wir einen Titel gemacht und dann bin ich zum Spiegel hin, 10 Tage vorher, und habe gesagt, pst, 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 konkret bringt einen Titel über Atomenergie, Gefahren der Atomenergie. Da habe ich gesagt, ja, da müssen wir ja auch. Oh, wo kriegen wir denn nur Informationen her? Und ich habe ja für den amerikanischen Senat gearbeitet und hatte alles. Da stand zwar streng geheim drauf, aber der Spiegel war natürlich entzückt. Und dann bin ich dann zum Stern gelaufen und habe gesagt, konkret und Spiegel. Und daraufhin haben die gesagt, oh, da müssen wir auch, woher kriegen wir was her? Ich sage, hier habe ich schon was mitgebracht. Und das ging 4 Jahre hintereinander so. Und das war natürlich toll, weil man damit das Thema in die Öffentlichkeit gerückt hat.
In den 70ern war das gewesen.
Ja, Mitte der 70er. Und dann war ich 78, war ich Spitzenkandidat der Bunten Liste. Das war also die erste grüne Bewegung.
Der Vorgänger auch der Grünen, ja.
Ja. Mhm. Und das Konzept stammte von mir, eine grüne Partei, weil ich habe gesagt, demonstrieren reicht nicht. Wir müssen auch eine Stimme im Bundestag haben und in den Parlamenten. Und habe dann die Grünen auch mitgegründet, 1981, und die wollten, dass ich hier Chef werde. Aber ich habe das abgelehnt, weil ich nicht korrumpiert werden würde. Und da wurde das praktisch Joschka Fischer, der dann, wie wir wissen, auch ganz schnell korrumpiert wurde und wie. Mhm. Das war so im Wesentlichen. Und ich habe natürlich dann auch ganz viel hier mit diesem Genmanipulationsbuch, habe ich dann auch die Atomgegner gleich auf den Trip geschickt auch. Ich habe gesagt, das ist auch schlimm, was da auf uns zukommt. Und das ist auch schlimm, nur wir wollen das nicht sehen. Und das wird jetzt ja in die Ecke geschoben, wo man sagt, wir brauchen das medizinisch. Die Leiden der Menschen dürfen wir nicht verlängern. Aber bisher hat man durch Genmanipulation nichts erreicht. Und die Gefahren sind doch ganz immens auf dem Gebiet. Wenn da etwas reinkommt in die Natur, was nicht reingehört und wir nicht wissen, was passiert, können wir alle ausgerottet werden. Die sagen zwar immer, macht nichts, man will Geld verdienen und da stören solche Bedenken. Aber es ist auch klar, dass man Menschen manipulieren wird. Wenn wir das können, dann machen wir das. Das war schon immer so.
Ja, und lass uns weiter von den Störenfrieden sprechen. Und in dem Fall bist du ja ein sehr, sehr großer Störenfried gewesen. In den 70ern hat man deine Arbeiten gerne publiziert und der Stern oder konkret haben gerne deine Publikationen veröffentlicht oder haben über dich oder über deine Inhalte geschrieben. Wann fing es denn an für dich bedrohlich zu werden? Wann hat man versucht, dir ernsthaft zu schaden oder dich ruhig zu stellen?
Also die Behörden haben das natürlich immer. Ich weiß noch nicht, ob das Befehl von oben war, zum Teil sicherlich auch das. Aber die dienen ja freiwillig auch. Die sind ja, das ist ein Staatsfeind, den müssen wir lahmlegen. Aber ich weiß auch, dass vieles von oben gekommen ist, weil ich habe dann vieles erfahren durch Gerichtsprozesse oder andere Sachen, weil ich musste mich meiner Haut wehren. Also da kam es ganz dicke. Aber vielleicht wollte ich noch mal eins sagen dazu, zu der Zensur vorher. Ich habe ja dieses Buch Genmanipulation geschrieben. Und dann wurde der Stern auch darauf aufmerksam und sagte zu mir, du, wir wollen, dass du 6 Serien hintereinander machst im Stern, jeweils 12 Seiten mit vielen Bildern und du interviewst dann Professoren zur Genmanipulation. Und dann bringen wir ein Buch dazu raus im Sternbuchverlag, die vorher Christiane F. rausgebracht haben. Und das war auch schon alles in trockenen Tüchern soweit. Und dann kam Henry Nann und sagte, stopp. Wir haben seit den kritischen Pharmaartikeln keine Reklame mehr bekommen, keine Annoncen. Und hier legen wir uns gleich mit allen an. Mhm. Und der Strom hat sich schon mit der Atomindustrie angelegt. Und dann kriegen wir gar keine Annoncen mehr. Das Thema ist gestorben und wer jetzt noch darüber redet, fliegt. Und da sagte Nikolaus Neumann vom Sternbuchverlag, der ja vorher diesen Riesenbestseller Christiane F. rausgebracht hatte, ja, aber, und ist geflogen. Und Henry Nann war ja SS-Offizier, der das ausarbeitete, was die Alliierten an Gräuel verübt haben. Und da sind ganz schlimme Sachen passiert. Die haben ja Deutsche massakriert ohne Ende. Nur darüber dürfen wir ja nicht reden. Und ihn hat man zum Schweigen gebracht. Man hat gesagt, okay, du kriegst, wie du möchtest gerne das Nazi-Blatt Stern wieder aus der Taufe heben, kannst du machen. Aber dann darfst du nur noch über die deutschen Gräuel schreiben und nicht über unsere. Und dazu hat er sich verpflichtet. Hm. Und dann kommt es ein Preis, Henry Nannenpreis für Pressefreiheit und gegen Zensur. Das ist richtig lustig. Ja. Das passt ja alles gut zusammen, die Heuchelei, nicht? Übrigens, alle Medien sind ja von der CIA gegründet worden und finanziert worden. Ob das die Süddeutsche ist oder Frankfurter Allgemeine oder die ganze Springer-Presse, Stern oder sonst wer. Also alle uns den Schuldkomplex einzuhämmern. Wir seien die Bösen und die Verbrechen der anderen dürfen nicht erwähnt werden.
Nun, die Medien,
das ist ja auch schon die Zensur.
Die Medien befinden sich ja auch in der Hand, also die großen Medien in Deutschland in der Hand dreier Familien. Aber lass uns nochmal zurückgehen.
Ja.
Auf deine Doktorarbeiten, auf deine Dissertation, die vereitelt wurde. Du darfst deinen Titel heute tragen, aber es war ein Kampf bis dorthin. Kannst du was darüber erzählen und auch über die Motive, die dahinter gelegen haben können, warum man dir das nicht anerkennen wollte?
Also das kann ich gleich sagen. Man wollte nicht, dass mein Buch aufgewertet wird und dass ich den Doktortitel bekomme. Ich sage immer den du Retardierten.
Gewalt an Schulen, das war ja der Doktortitel, der jetzt...
Der dann. Aber ich hatte vorher schon ein Dr. Ng geschrieben. Und zwar, was ich vorhin erwähnt habe, Abbreviated Time Systems. Das ist sowas, die primitive Art ist, wenn du mit der Stoppuhr dastehst und beim Arbeiter... Wie viel Zeit er bekommt, wenn er Akkord arbeitet. Mhm. Aber man hat dann jede Bewegung in Kleinstelemente runtergebrochen und dafür Zeiten gegeben. Das heißt, man kann das am Schreibtisch machen. Und ich habe damals bei Honeywell Controls in Toronto gearbeitet. Und die haben gestreikt. Und da wird eine Picketline gebildet. Und dann gehen die Arbeiter und stechen die Reifen von den Angestellten durch. Und die Angestellten stehen mit Schrotflinten auf dem Dach. Falls die über die Zäune klettern, ballern sie los. Also es ist eine richtig harte Nummer. Ich kam da vorher aus Schweden, da ist alles ganz sanft. Da wird sowas nicht gemacht, das ist alles das Gegenteil praktisch. Mhm. Dort wird alles friedlich im Sinne des Arbeiters geregelt. Der Unternehmer muss natürlich auch sein Geld verdienen, aber man regelt das freundschaftlich. Und ich habe gesagt, ich schieß nicht auf Leute. Und dann hat man mich verdonnert, ihr Zeitsystem zu untersuchen. Es gab ungefähr ein halbes Dutzend. Welches ist denn nun, die sagen, es ist alles 100%, aber in Wirklichkeit war das von 97% bis 125%. Und ich habe dann alle, die haben 8 Monate gestreikt. Ich habe also da mich nur darum gekümmert und das studiert und war nachher der Experte und habe dann für amerikanische Firmen ihr maßgeschneidertes System, was zu ihnen passt, entwickelt, damit die auch keine Lizenzgebühren zahlen mussten. Das war also meine Doktorarbeit. Die ist auch angenommen worden, aber dann kurz vorher wurde dann gesagt, nein. Dann kam die nächste Doktorarbeit, das war mein Friedlich in die Katastrophe in Politik. Und da hatte ich Joachim Raschke, Professor, ein linker Professor. Und der hat auch gesagt, bestens in Ordnung, jetzt musst du noch ein paar Hauptseminare nachholen. Und alles klar, die Arbeit ist ja schon geschrieben. Und dann ist alles gebonkt, dann machst du die mündliche Prüfung, dann sind wir durch. Und dann sagte mir sein Assistent, der war User-Chef in Hamburg und damals war ich ja auch noch bei den Users, der sagte mir, du, das Ding ist geplatzt. Der hat Millionen an Forschungsgeldern versprochen bekommen, wenn er das ablehnt. Die wollen nicht, dass du mit dem Doktortitel aufgewertet wirst und auch nicht das Buch aufgewertet wird. Und so geschah es dann auch. Da sagte ich, hätte die Gewerkschaften beleidigt, weil ich da in 2 Sätzen über so einen Skandal, Korruptionsskandal berichtet hatte. Und das war natürlich nicht der Grund, das war das. Und danach wurde er der Medienexperte in ARD und ZDF. Nach jeder Wahl durfte er für 30.000 Mark seinen Senf dazugeben, hat also steile Karriere gemacht. Dann kam die dritte Arbeit, das war also die in Erziehungswissenschaften, Dr. Viel, über Lehrergewalt und strukturelle Gewalt an Schulen. Das ist natürlich etwas, was dem Staat überhaupt nicht passt, dass hier Millionen Kinder ihrer Menschenrechte beraubt werden, zum Teil fast totgeschlagen werden, es wird alles vertuscht. Heute ist natürlich die körperliche Gewalt nicht mehr so stark, es ist mehr die psychische Gewalt, Herabsetzung und dergleichen mehr. Und ich habe in dieser Arbeit das nachgewiesen, das Ausmaß darüber. Und das hat ihm gar nicht geschmeckt. Da habe ich die erste Arbeit geschrieben, die hatte 200 Seiten. Da hat man mir gesagt, das wäre unwissenschaftlich. Daraufhin habe ich die zweite Arbeit geschrieben mit 500 Seiten, die war zu wissenschaftlich. Dann habe ich die dritte mit 300 Seiten geschrieben. Die wurde abgelehnt ohne Begründung. Dann hat sich aber der Bildungssenator aus Bremen, ich habe die in Bremen an der Universität gemacht, weil ich hatte dort Johannes Beck, ein Reformpädagoge, und der die Courage hatte, die Arbeit anzunehmen. In Hamburg hat sich das keiner getraut. Geht's da schon mal los mit der Zensur? Und dann haben sich der Bildungssenator Willy Lemke und Staatssekretär Michael Müller eingeschaltet und haben gesagt, so geht's nicht. Wir dulden keine Zensur bei Menschenrechtsverletzungen und ausgerechnet an Kindern. Das ist an der Zeit, dass wir dieses Thema, dieses Tabuthema, was ihr selber unterdrückt, an die Öffentlichkeit bringen, damit sich was ändert, damit so ein Unrecht nicht weiter geschehen kann. Daraufhin wurde die Arbeit als besonders wertvoll angenommen. Ich kam in die mündliche Prüfung, wo mir vier Professoren ein immenses Wissen auf allen Gebieten bescheinigt haben. Summa cum laudum. Und daraufhin sagte dann der Promotionsausschuss, wir wollen, dass die Arbeit runtergestuft wird, seine Zensur, dass er die nochmal schreibt und alles Kritische rausnimmt und so weiter und so fort. Dann habe ich sie das vierte Mal geschrieben, da musste ich sie noch 20 Mal ändern. Und mein Gutachter und der Leiter der Prüfungskommission, die haben mir dann immer neue Vorgaben gegeben, weil sie wollten, dass das endlich dicht ist und endlich durchgeht, hat aber nichts genützt, die haben das dann abgelehnt. Und dann hat mir Harald Falkenberg, das ist einer von Deutschlands größten Kunstsammlern aus Hamburg, und gleichzeitig ein Ausnahmejurist, war 12 Jahre lang Verfassungsrichter, hat eine Expertise geschrieben, dass im Fall Strom ein unglaublicher Fall an schikanösen Verfahren darstellt und dass das Gesamte schon jeglichen Boden, jeglichen Rechts verlassen hätte. Und dann hat er mir einen Anwalt besorgt und wir haben geklagt. Und dann kam es zu dem Prozess, wo eigentlich die fünf Richter vorne Oberlandesgericht eigentlich mich verteidigt haben und die Universität so zur Sau gemacht haben, das gibt's gar nicht. Und die haben die verdonnert, mir den du Retardierten zu geben. Und die haben sich weiter geweigert. Daraufhin musste ich dann mit 500.000 wegen Unterlassung androhen und Schadensersatzklage. Und dann habe ich die Urkunde bekommen, die war bereits 5 Jahre zuvor oder 6 Jahre zuvor unterzeichnet worden und rechtsgültig. Ich habe damals die Bildungsministerin und Justizministerin Tsipras und Chavan habe ich informiert. Ich habe alle möglichen informiert, die haben das alle gedeckt. Haben sich als nicht zuständig erklärt oder sonst was. Es wurde also von ganz oben gedeckt. Sie wollten nicht, dass bekannt wird, dass Deutschland ein Unrechtsstaat ist, der ausgerechnet an Kindern, an Hilflosen, die schlimmsten Verbrechen zulässt. Und die sind schlimm. Ich habe da Fälle beschrieben, wie ein Schulleiter einem Neunjährigen den Kopf so lange gegen die Zentralheizung schlägt, bis er mit Schädelbasisbruch ins Krankenhaus muss, wie eine Lehrerin mit einem Stuhlbein einem Achtjährigen die Schneidezähne ausschlägt und zum 12. Mal wegen solcher Vorfälle vor Gericht steht, dann 300 Euro Strafe zahlen muss und weiter prügeln darf. Die schlimmsten Fälle, wie sie also Kinder mit dem Gesicht ins Klo gestoßen wurden und. Und solche Fälle wären gedeckt von oben. Das hat mich ziemlich entsetzt.
Das entsetzt mich jetzt auch, denn ich habe sowas derartiges, also sowas Krasses noch nicht in der Presse gelesen.
Wird ja völlig unterdrückt, auch von den Medien. Ich bin ja zunehmend, ich hatte Gräfin Dönhoff, hatte mir noch vom Krankenhausbett geschrieben, also kurz bevor sie gestorben ist, dass sie die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Und wenn mir es wieder besser geht, werden wir was zusammen machen. Dagegen wollen wir angehen. Dann ist sie gestorben, dann bin ich zur Zeit gegangen und habe das vorgelegt. Da haben die mir gesagt, nee, sowas, das Verleumdung, meine Frau ist Lehrerin, das gibt's nicht und so. Die haben das alle unterdrückt, auch der Stern hat das unterdrückt, der Spiegel. Der Spiegel wollte über diese ganzen Sachen, weil der Hauptgutachter und der Vorsitzende der Prüfungskommission, die sind unter Protest zurückgetreten und haben geharnischte Briefe geschrieben an den Promotionsausschuss, also wo sie richtig, dass sie völlig kriminell seien und dass das Ganze so nicht geht und dass sie deswegen unter Protest zurücktreten. Da wollte der Spiegel eine Titelgeschichte draus machen. Einstimmiger Redaktionsbeschluss. 2 Wochen später wurde das gekippt. Ja, von wem denn?
Das kann ja nur von ganz oben kommen.
So ist es. Genau so ist es. Und mich hat das entsetzt. Die machen doch immer so einen auf Menschenrecht. Und wehe, da ist ein Land, was nur ein bisschen die Menschenrechte verletzt. Dann schäumt die deutsche Presse. Und hier Totalzensur, Totalzensur. Und das bei Kindern. Ich habe es eigentlich gar nicht glauben wollen, weil keiner will ja sowas glauben.
Holger, glaubst du, dass das Thema der ausschlaggebende Punkt für diese Unterdrückung gewesen ist? Oder dass du der Schriftsteller gewesen bist, der Herausgeber, der Doktor?
Ich glaube, es war beides, aber hauptsächlich das Thema. Weil damit wurde bloßgestellt, dass wir eigentlich ein Unrechtsstaat der schlimmsten Art sind. Völlig unmenschlich. Weil wer hat dann Interesse daran? Ich habe für Olof Palme, der Nya Svenska Skolan, die neue schwedische Schule, die wurde das skandinavische Schulsystem, wir wissen ja, dass Finnland und die anderen dort an der Spitze waren, habe das für ihn entwickelt. Und ich habe mich sehr viel mit Neurodidaktik befasst, also wie Gehirne lernen können überhaupt. Wenn bei so einer Gewaltanwendung bildet sich das Gehirn zurück.
Ja.
Und zwar der Hippocampus, der große Dirigent des Gehirns und dergleichen mehr. Nicht? Also bildet sich wirklich um 20% zurück das Gehirn und schneidet alle Sensibilitäten weg. Das heißt, diese Kinder werden geistig verletzt, weil sie dumm werden danach. Also es sollte keiner daran Interesse haben. Wir reden ja immer, wir müssen uns entwickeln, innovativ, und jetzt wollen wir ja alle den digitalen Staat, und jetzt werden Gelder ausgegeben. Was für ein Blödsinn. Wir bilden nicht mal Lehrer aus. Und die wenigen Medienlehrer werden nicht eingestellt. Und wenn sie noch so gut sind, da, ich weiß das gar nicht, was da los ist. Wir sind völlig krank. Bei uns gehen keine Züge mehr pünktlich. Merkels Maschine hat ja bekanntlich den Geist aufgegeben. Es funktioniert ja nichts mehr in diesem Land, weil wir nicht denken dürfen.
Da hast du gerade den Finger in eine Wunde gedrückt, die mir und den Zuschauern bestimmt auch schon oft aufgestoßen ist. Zum einen gibt es eine Verstümmelung des Hippocampus bei Kindern, zum einen durch eine vermutlich zu frühe Abschiebung in die Kinderkrippen, dann durch ein Bildungssystem, was eigene Innovation nicht gerade förderlich ist oder eigenes Herausbilden von persönlichen Ressourcen. Dann haben wir eine Digitalisierung, wo Kinder schon mit Smartphones bestrahlt und abgelenkt und manipuliert werden. Und wir haben, jetzt weiß man das auch jüngst, eine Manipulation auf hormoneller Ebene der Schilddrüse durch Umweltgifte. Und all dies, ach, und natürlich noch einen Abfall des generellen Niveaus des Unterrichts an Schulen. Und das alles, das ergibt nun einen Pool der absoluten Intelligenzdezimierung
auf lange Sicht. Das ist ja gewünscht. Ja, also man will sich auf uns auf 90% Intelligenzquotienten haben.
Das klingt wie eine Verschwörungstheorie.
Klug genug zum arbeiten, aber dumm genug, dass man nicht mehr denkt. Es ist eine Verschwörungstheorie. Das ist ganz offiziell das Programm der neuen Weltordnung. Das hat Herr Barnett ja ganz deutlich gesagt, also dieser Stratege für die neue Weltordnung.
Lass uns über die neue Weltordnung, das ist nämlich hochinteressant, auf jeden Fall noch sprechen. Aber ich würde gerne nochmal die Rolle rückwärts versuchen, nochmal zu deiner Doktorarbeit Gewalt an Schulen und wie du dann dich thematisch eher in das Politische gebracht hast. Ja. Du hast ja jüngst geschrieben, Demokratie in Gefahr, oder auch das Buch Asyl, brandaktuelle Themen behandelst du dort. Aber vorher, bevor du dich diesen sehr politischen Themen gewidmet hast, bist du eben in dieser ökologischen Schiene gewesen, und du hast mir erzählt, dass man dich genötigt hat, das Land zu verlassen, aufgrund deiner Forschungsarbeit. Kannst du darüber etwas noch erzählen?
Ja, das war nach Tschernobyl. Da ist ein Anwalt zu mir gekommen nach dem Vortrag. Ich habe einen Vortrag gehalten im Kurierhaus in Hamburg. Da sind 2000 Lehrer gewesen, war vor der GEW. Richtig Huliguli. Und danach habe ich meine Bücher dann zum Auto geschleppt. Alle waren schon weg, und da löste sich einer aus dem Schatten. Elegant gekleidet, Seidenanzug, Krawatte, und hat mir gesagt, er fand das hervorragend, meinen Vortrag. Und er ist meiner Meinung. Und deswegen gefällt ihm gar nicht, was er mir zu sagen hat, aber er sei Anwalt und spricht für seine Mandanten. und hat gesagt, die wollen, dass sie rausgehen aus Deutschland. Ganz schnell, sagt er, wir tun ihnen nichts, wir wollen keinen Märtyrer. Zu dem Zeitpunkt hat er 2001 vier Bücher rausgebracht, unter anderem auch eins gegen Volkszählung und Mikrozensus, was allein in 3 Monaten 330.000 Mal verkauft wurde. Und eins, was Sie nach der Reaktorkatastrophe wissen müssen, über 250.000 Auflage. Da hat gesagt, wir wollen nicht, dass Ihre Auflagen noch höher gehen. Aber Ihr Schwachpunkt sind Ihre beiden kleinen Söhne. Wie leicht können die verunglücken? Sagt er. Und ich sage Ihnen das nicht gerne, aber mit diesen Leuten ist nicht zu spaßen. Die meinen das ernst und sie werden sich Zeit ihres Lebens Vorwürfe machen, wenn sie das ignorieren. Und er hat mir noch Dinge gesagt, die keiner wissen konnte. Nicht? Also ich wusste, dass die Einblick hatten bei Behörden und allem Möglichen, dass das kein Spinner war. Der war auch viel zu seriös. Ich bin dann nach Portugal ins Exil gegangen und da kam dann 89 der portugiesische Geheimdienst zu mir, Serviço do Secreto, und sagte mir, die Deutschen hätten auf dem Wege der Amtshilfe darum gebeten, mich tödlich verunglücken zu lassen. Sie hätten, sollten mich mit einem Laster oder Bagger in einer der zahlreichen Schluchten um Odemira schieben. Da geht es ein paar hundert Meter runter. Wenn man da ankommt, ist man erledigt. Und dann hätte man mich observiert, weil sie mich gar nicht auf der Pfanne hatten sozusagen. Und hätten gesehen, ich habe da immer zwei kleine Jungs mit im Auto. Die waren eben noch nicht alt genug, dass ich sie hätte alleine lassen können. Wenn ich irgendwo hingefahren bin, habe ich sie mitgenommen. Und wie ich mit denen umgegangen wäre, wäre ihnen klar gewesen, dass ich kein schlechter Mensch bin. Dann hätten sie von den Deutschen wissen wollen, warum. Und die hätten die Auskunft verweigert. Daraufhin hätten sie sich selber informiert, sie wüssten alles über mich, dass ich das Atomkraftwerk in Vila Nova verhindert habe, dass ich eine Müllverbrennungsanlage oder die Autobahn durchs Naturschutzgebiet, immer aus dem Hintergrund, aber höchst effektiv. Aber damit hätten sie keine Probleme wie die Deutschen, denn wenn irgendwo ein Reaktor hochgegangen wäre, dann bestimmt in Portugal. Und da haben sie gesagt, okay, wenn du nach Deutschland fährst, pass auf, dass du keinen tödlichen Verkehrsunfall hast. Und ab heute stehen deine Söhne und du unter unserem persönlichen Schutz. Und die Deutschen, die dich observiert haben, haben wir ausgewiesen. Da habe ich gesagt, finde ich hochanständig von euch, aber könnt ihr mir das nicht schriftlich geben? Und daraufhin hatten sie gesagt, wenn wir das tun, können wir jede Zusammenarbeit mit den Deutschen vergessen. Das bist du uns nicht wert. Aber wir töten keine Unschuldigen und schon gar keine Kinder. Wir haben einen Ehrenkodex, wir sind von der Gestapo ausgebildet worden. Sagt ja alles. Und zu meinen Söhnen, da kommt gleich nochmal was mit Zensur. Die haben im Alter von 8 und 9 Jahren dieses Buch geschrieben, Plumps, eine wahre Geschichte über eine Ente, die also in Portugal alle begeistert hat. Ich zeige das mal hier. Mit 12 Sprachen gleichzeitig drin. Und die Geschichte, also wahre Geschichte. Und alle waren sie begeistert, in Portugal ist das Schulbuch. Und das hat dazu geführt, dass also der Barroso, der damals Präsident der Europäischen Kommission war, schreibt hier, Plumps ist extrem interessant und relevant und ausgezeichnet geeignet, um unterprivilegierten Kindern und überhaupt Kindern Sprachen beizubringen, weil es auf hocheffektive Weise die Lust am Lernen mit dem Inhalt verbindet. Der zuständige EU-Kommissar für Schule und Bildung gratuliert zu dem wundervollen Projekt und selbst das Ministerium, Bundesministerium für Bildung und Forschung schreibt, das Buch Plumps ist zweifelsohne ein hervorragendes Beispiel dafür, wie bereits in frühen Bildungsjahren kindgerecht Sprachen gelernt werden können. Die Kinder erleben neben der liebevoll gestalteten Geschichte um den Erpel Plumps zugleich die Vielfalt der Sprachen. Gleichzeitig erhalten die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen und Grundschulen ein hervorragendes Material an die Hand, um Kenntnisse über andere Sprachen vermitteln zu können. Das Buch ist verboten worden, weil hier der Name eines Staatsfeinds draufsteht, Sippenhaft. Meine Söhne müssen für mich büßen. Das ist so unglaublich, wenn ich das Leuten erzähle. Keiner will das glauben. Aber in Nordkorea würde man sowas vermutlich nicht machen. Aber das zeigt mal, was für ein Irrsinn hier herrscht. Weil ich habe mich mit meinen Kindern, ich komme hier nur auf ein anderes Thema. Ich weiß, wie man Kinder schlau macht. Ich habe da auch mal einen Beitrag zu reingesetzt bei YouTube, in dem ich meine Kleinen, als sie ganz klein waren, 2 Monate oder so, in ein Lammfell gelegt habe mit 4 Expanderstrippen und dann immer hin und her. A, E, O, U. Also die Vokale und immer wieder und viel dabei gelacht und haben uns gefreut und so. Und dadurch wird die Brocker- und Wernicke-Region, die Sprachregion hinterm Ohr, werden optimal, die entwickeln sich. Meine Söhne sprechen beide ein 30 Sprachen fließend. Hm. Das fällt ihnen so zu, eben dadurch. Und dann, was ich gemacht habe, von klein auf an vorlesen, vorlesen. Weil ich habe gemerkt, die Kleinen, also die lernen, die wissen ja viel. Also zum Beispiel meinen 4 Monate alten Sohn auf dem Bauch in der Badewanne, lag bei mir auf dem Bauch und ich ging da so langsam runter mit dem Wasser. Ich sage, ist zu heiß? Nein, schüttelt den Kopf. Ich sage, ist jetzt zu heiß? Ja. Also die verstehen ja alles schon sehr gut, auch wenn sie nicht reden können. Meine sind übrigens ganz früh angefangen zu sprechen. Und ich habe ihn immer vorgelesen und ich habe gemerkt, nach dem 2. Mal, 3. Mal, 4. Mal konnten sie die Geschichte auswendig. Und dann habe ich kleine Fehler eingebaut. Papa, das stimmt nicht. Das heißt nicht Portugal, das heißt Panama.
Ja.
Weil sie es auswendig können. Und so lernen sie Sprachen und die kompliziertesten grammatikalischen Strukturen. Und du sagtest mit Kinderkrippen. Mein Jüngster war in der Kinderkrippe. Ah, die haben ihn geliebt, die Betreuerin. Die waren auch richtig ausgebildet. Das war richtig gut. Dann können sich Kinder entwickeln. Aber was wir da haben, Aushilfspersonal, die keine Ahnung haben.
Auch viel zu früh. 6 Monate.
Das ist einfach, das muss man, man kann auch keine Arbeitslosen reinstecken. Das muss man mit Leidenschaft machen. Man muss Kinder lieben. Denn alles geht nur über die Liebe, hat Goethe gesagt. Überall lernt man nur von dem, den man liebt. Das ist auch ganz klar. Die Evolution will nicht, dass wir von Feinden lernen. Ein Lehrer, der uns verhasst ist, da wird alles vom Gehirn gelöscht, so wie die Prüfung vorbei ist. Das war anscheinend schädlich in der Evolution. Kleine Kinder waren ja völlig abhängig. Wenn die nicht von den Eltern beschützt wurden, haben sie die Bären oder sonst wer geholt. Das heißt also, es ist so, dass die Evolution nicht will, dass wir von Feinden lernen. Und es geht nur über Liebe. Und deswegen, wenn diese Kinderkrippe lieblos ist, werden die Kinder nichts lernen. Und das wird ihnen schaden. Wenn sie allerdings sehr liebevoll ist, kann es eine Bereicherung sein. Und bei meinen Kindern, ich weiß also, meine Söhne, Fragealter, warum? Und das hat mir so einen höllischen Spaß gebracht, ihnen alles zu erklären, kindgerecht. Und sie wurden immer neugieriger, immer neuer. Sie wollten immer mehr lernen, immer eifriger. Wenn man aber sagt, du dummer Bengel, halt den Mund jetzt endlich, dann ist vorbei. Dann ist auch das Interesse fürs Lernen weg. Die merken, das ist nicht gewollt. Also diesbezüglich kann man Kinder richtig formen. Ich will da jetzt nicht ins Detail reingehen. Ich habe viele Sachen drauf gehabt. Und meine beiden Söhne sind Gott sei Dank wahnsinnig intelligent und fähig.
Das sind beide Ärzte geworden.
Wunderschön, beide. Kann man sie ja bei Vimeo oder sonst wo bewundern. Ian Strom.
Ne? Als Surfer.
Jede Menge Filme drin. Also sie sind, für mich ist das also die größte Freude. Ich habe die großgezogen, weil man mich schon mit 40 Jahren in die Pension geschickt hat. Man wollte mich aus der Schule raus haben. Ich saß zwar gleichzeitig im Prüfungsausschuss der Stadt Hamburg und im Lehrplanausschuss. Da bin ich gleich reingekommen, nachdem ich das Referendariat hinter mir hatte und hatte Referendare. Meine Schüler waren die Besten in Hamburg. Eine Zensur besser als der Schnitt oder absolut die Besten. Und trotzdem, man wollte mich raus haben aus der Schule. Nicht? Gut, ist halt so. Die haben da auch einiges sich einfallen lassen, um mich rauszukriegen. Will ich aber nicht drüber reden, weil das alles Dienstgeheimnis ist. aber es war auf jeden Fall nicht legal. Aber deswegen hatte ich die Chance, meine Kinder zu erziehen. Ich habe alles gemacht, sie gewindelt, sonst was, nur die Brust konnte ich ihnen nicht geben. Da sagt ihr, nun, Gendermänner können das auch, aber das ist natürlich Blödsinn. Und ich habe deswegen auch eine ganz enge Beziehung zu meinen Söhnen, nicht?
Natürlich.
Ich bin ihr bester Freund, nicht?
Sind dir denn die Söhne böse, dass aufgrund deiner Publikationen, deiner Bücher, die du geschrieben hast, sowas wie dieses Buch hier von Ihnen in Deutschland verboten wird?
Nein.
Oder dass Sie sagen, wir haben Angst, dass wir Berufsverbot als Ärzte bekommen?
Das haben Sie. Aber als mein Sohn, der Jüngste ist Kardiologe und der ist wirklich gut, nicht? Die wollen ihn alle haben. Ne? Das ist also nicht so, der braucht das nicht befürchten, aber da waren schon solche Befürchtungen, dass das an Ihnen dann, dass Sie das zu spüren bekommen. Aber Sie sind nicht aktiv. Sie wissen natürlich alles, aber ich habe Ihnen gesagt, ich habe 3 verschiedene Berufsverbote bekommen. Als Industrieberater, dann als Lehrer praktisch und dann als Autor. Lange durften meine Bücher, als ich dann aus Portugal zurückgekommen bin, sind alle meine Bücher vom Markt genommen worden und eingestampft worden.
Nicht? Und dann finde mal einen Verlag.
Ja, habe ich nicht gefunden. Ich habe, also das ist ein Witz, ich habe hier ein Buch, Unmensch, Mensch. Das ist mein teuerstes Buch. Das kostet also über 100 Euro, gibt es praktisch nicht mehr. Das Buch wollte ich damals in Deutschland drucken lassen, im Eigenverlag. Es hat keiner gewagt zu drucken. Die haben Besuch bekommen und haben mir dann gesagt, wir waren ja froh, einen Auftrag zu bekommen, aber wir wollen nicht die Existenz unserer Druckerei gefährden oder unseres Verlages gefährden. Das musste ich dann in Portugal drucken, das Buch. Und dann war das so, dann hat mich einer angerufen, ein saudischer Prinz, hat gesagt, ich habe noch nie so ein gutes Buch gelesen, besten Deutsch, ne, hat er in Deutschland studiert, gesagt, ich will 100 Bücher haben, 10 mit Widmung, habe das Geld schon überwiesen, an Steigenberger Hotel nächste Woche schicken, Hotel in München, Adresse gegeben, ich bin dort, ich gebe das jedem Saudi, der in Deutschland studiert hat und jedem Unternehmer, das Buch. Da sind ganz viele ins Ausland gegangen, in Deutschland wenig. Und deswegen ist das so teuer, weil es gibt es nicht. Es gibt es auch bei Amazon nirgendwo. Ich meine, das ist, muss man sich mal vorstellen, diese Zensur. Und wir meinen doch alle, Deutschland, Pressefreiheit, Khashoggi, sowas gibt es bei uns nicht.
Genau daran fühlte ich mich auch gerade erinnert. Wir werfen Russland vor und Nordkorea werfen wir vor, dass es dort eine Gesinnungsdiktatur gibt und eine Pressezensur. Aber Deutschland macht das mit Bravour nach. Und ich
macht es besser. Wir sind wirklich die am effizientesten sind in der Zensur in der ganzen Welt. Aber das ist geschickt gemacht. Wir werden ja über die Medien zensiert. Wir kriegen ja jeden Tag die Lügen serviert, die wir zu glauben haben. Und wir wissen, wer anders denkt, der kriegt Berufsverbot, der kriegt Ärger. Viele Menschen, das sagen die ja alle, wir getrauen uns nicht mehr, unsere Meinung zu sagen. Ist ja gerade, was so mit Flüchtlingen angeht, wir wollen ja alle Gutmenschen sein. Und da wird ja auch die Hetze gemacht. Da wird ja von Gewerkschaften und sonst wie und von diesen Linken dort, ich sag mal, ich bin selber links und ich weiß, dass 90% der Linken gegen diese Flüchtlingspolitik sind. Weil sie ja gerade unsere Armen benachteiligt. Die kriegen keine Wohnung mehr. Asylanten kriegen alles. Private Krankenversicherung. Die kriegen so viel Geld. Das, wenn man da umkippt, die kriegen 4 bis 5 Mal mehr als Hartz-IV-Empfänger. Für die ist alles da. Für uns ist nichts da. Also es ist asozial im hohen Maße. Zudem haben ja der Verfassungsschutzpräsident Maaßen, BND-Chef, der Präsident der Bundespolizei haben ja alle gewarnt, die Merkel hat tausende Terroristen ins Land gelassen und Schwerstkriminelle, Zehntausende, und sie macht Rechtsbruch in Serie ständig. Aber wenn man dagegen ist, nicht, dann riskiert man einiges. Nur mittlerweile ist der Unwillen so groß und den Leuten wird klar, auf was sie uns da eingelassen haben, weil die Kriminalitätsrate wird ja totgeschwiegen. Also die Gewerkschaft der Polizei, deutscher Kriminalbeamter, sagt, die Kriminalität der Asylanten ist mindestens 5-mal höher als von den Deutschen. Mindestens. Wahrscheinlich ist sie bis zum 10- bis 20-fachen, weil sowas wie Diebstähle wird gar nicht mehr aufgenommen. Aber ein Deutscher, der sein Parkticket nicht bezahlt oder zum zweiten Mal schwarz fährt oder aber sich Pfandflaschen aus dem Container holt, damit er nicht hungern muss, die kommen ins Gefängnis. Aber die anderen, da wird ja aus Mord, wird Totschlag gemacht und sonst wie, die kriegen solche Rabatte, während Deutsch, wir sind in unserem eigenen Land die Rechtlosen. Ich würde sagen, das, was die Juden im Dritten Reich waren, das sind wir heute in unserem eigenen Land. So empfinde ich das und so empfinden das viele Menschen, die sagen mir das.
Du hast ja ein Buch darüber geschrieben, ja. Asyl. Wie ist das angekommen in der Öffentlichkeit?
Alle meine Bücher werden totgeschwiegen. Absolut totgeschwiegen. Keine Medien schreiben. Alles, der Name Holger Strom darf nicht fallen. Es ist so, wenn ich Musikwünsche habe, NDR oder so, ne? Norddeutscher Rückwurf. Ich wollte immer von der einen türkischen Sängerin, die hier mir die Rechte für diesen Film, dass ich ihr Lied benutzen kann, Devrim Kaya. Mhm. Humakuju heißt das Lied. Da brauche ich gar kein Türkisch verstehen. Das ist so traurig, dass einem die Tränen kommen. Und sie singt so wunderschön. Die ist auf dem Casting entdeckt worden. Der Saal hat getobt und geheult wie die Schlosshunde in der Türkei. Wir kennen diese Lieder nicht. Wir kennen auch portugiesische Lieder nicht. Die Portugiesen sind so musikalisch, haben so wunderschöne Lieder. Auch Brasilien und so. Davon hören wir nichts. Das existiert nicht. Wir haben nur Siegermächte-Lieder. Eventuell noch mal was Spanisches. Aber sonst nichts. Und ich habe mir das Lied gewünscht. Darf nicht gespielt werden. Holger Strom darf nicht erwähnt werden. Also meine ganzen Bücher werden totgeschwiegen. Die Vertriebe weigern sich, die Bücher zu vertreiben. Die Läden, es zu verkaufen. Und ich weiß also Fälle, nicht, ich selber nicht, aber es sind Freunde von mir hingegangen, die haben gesagt, in einer Buchhandlung in Hamburg, hier war immer ein Tisch mit kritischer Literatur, da waren die Bücher von Holger Strom drin oder drauf. Die sind alle verschwunden. Wo sind die geblieben? So, ne? Chef ist weg. Sagt sie, mein Chef hat gesagt, alle Bücher von Holger Strom weg. Wenn jemand kommt und will die kaufen, gibt's nicht. Holger Strom gibt's nicht, die Bücher gibt's nicht. Wer insistiert und sagt, Schildverlag, ich weiß das ganz genau, dem bestellen wir das, alle anderen nicht. Und da hat sie gefragt, warum? Befehl von oben.
Aber so funktioniert Demokratie nicht mehr.
Ach, wir sind eine amerikanische Militärdiktatur.
Ich will überleiten zu deinem vorletzten Buch, Demokratie in Gefahr. Also wo es keine Meinungsfreiheit gibt und keine Pressefreiheit, wo es eine Gesinnungsdiktatur zumindest gefühlt existiert, kann doch niemals Demokratie gelebt werden.
Wir sind keine Demokratie. Damit können wir nun völlig aufräumen. Ich habe ja für den amerikanischen Senat gearbeitet. Nicht für den Senat, sondern für den Vorsitzenden des Committee on Government Operation. Das ist der wichtigste Senatsausschuss überhaupt. Die Wachhunde des Präsidenten, nennen sie die. Und da haben mir die Senatoren gesagt, ihr seid bis 2099 eine amerikanische Militärdiktatur und wir lassen euch ein bisschen Demokratie spielen, aber eure Umfragen und Wahlen sind alle gefälscht. Das haben sie mir so gesagt. Alles Schwindel. Nicht? Das war ja schon mal witzig. Und dann Donald Trump hat ja im Wahlkampf gesagt, er will die amerikanische Militärdiktatur in Deutschland beseitigen. Und in einem meiner letzten Videos habe ich diesen kurzen Clip, wie Donald Trump Merkel einen Friedensvertrag anbietet und ihr die Klappe so runterfällt und sie Trump hasserfüllt anguckt. Merkel will nicht, dass wir frei sind. Sie ist das Sprachrohr der Alliierten. Nichts anderes, Lautsprecher. Und als der kann sie nicht verklagt oder zur Verantwortung gezogen werden. Weil wir haben diese Verträge ja alle unterschreiben müssen, die eigene Unterwürfigkeit. Damals Willy Brandt wollte sich weigern, da haben sie gesagt, dann kann er nicht Kanzler werden. Fertig, aus, da hat er unterschrieben. Also der Kanzler ist nur von der Gnade der Amerikaner hauptsächlich abhängig. Und wir sind keine Demokratie, wir sind nie eine gewesen. Und ich habe in diesem Buch ja das Ausmaß der Wahlfälschung, also im zweiten Kapitel, Demokratie in Gefahr. Übrigens, um mal Reklame zu machen, meine drei besten Bücher sind dieses Buch, das ist so hammerhart, Gaia weint und natürlich mein Friedlich in die Katastrophe, das es aber mittlerweile auch nicht mehr gibt, aber man kann es im Antiquariat noch kriegen. Also insofern ist es nicht ganz aus der Welt. Und dann werde ich ständig gefragt, hier Holger Strom, meckerst immer rum, was alles schlecht ist, nun sag uns doch mal, was man besser machen kann. Nun gib uns doch mal die Blaupause zum Glück. Da habe ich hier ein Buch Natur kaputt. Das ist von Rowohlt. Das ist ab 12 steht drauf. Da habe ich 40 Kapitel drin und hinter jedem ist, was ist zu tun. Und ich weiß, in den 90ern waren hunderte von Büchern mit Ratgebern, die rausgekommen sind. Greenpeace hat auch viele veröffentlicht drüber. Ich weiß nicht, und trotzdem werde ich ständig gefragt, dabei funktioniert das so nicht. Wenn, dann müssen wir alle drüber entscheiden, wie die Welt von morgen sein soll. Wir können das nicht jemanden aufzwingen, das hat überhaupt keinen Sinn. Das haben die Grünen ja mal versucht, in diese Besserwisserei, wo sie uns erzählen wollen, was wir zu essen haben und was wir zu tun und zu machen haben. Schon praktisch in der wirklich bevormundenden, perversen Art ihre ganzen Gender-Scheiß uns aufzwingen. Ich muss dazu sagen, ich liebe Frauen und in der bunten Listezeit hatte ich immer eine lila Lederlatzhose an, die dann zum Symbol der Frauenbewegung geworden ist, weil ich der erste war mit erste Mann, der sich für die Rechte der Frau eingesetzt hat. Bis heute kriegt die Frau nicht das gleiche Geld wie der Mann. Ja. Dabei steht in der Verfassung, alle sind gleich. Nein, die Verfassung wird auf jedem Gebiet gebrochen. Und zwar sowas von dreist, gerade von Merkel jetzt. Das sagen ja alle Verfassungsschutzpräsidenten, dass Merkel Rechtsbruch in Serien macht. Und zwar alle Gesetze bricht. Europäisches Recht, deutsches Recht, Verfassungsrecht. Alles, alles. Und das darf sie. Da passiert gar nichts. Kein Staatsanwalt. Nicht? Ich meine, kennen wir den Fall Horst Mahler, der jetzt im Sterben liegt, praktisch Todesstrafe auf Raten im Gefängnis bekommen hat für eine harmlose Meinung. Schreiben ausländische Zeitungen, die entsetzt sind, was wir für Zustände haben. Die schreiben, die schlimmsten KZ existieren heute, nicht unter Hitler. Hat die New York State Authority geschrieben. Das kommt bei uns aber nicht an. Die deutschen Medien lügen wie gedruckt. Sie lügen so entsetzlich, so schlimm. Der Hendrik Broder hat ja gesagt, 75% ist Lüge und der Rest ist auch scheiße, was die Medien bringen.
Der Rest ist Schrott, genau. Ja. Aber genau, das ist ja immer wieder das Pudelskern, die Medien. Es kommt den Menschen einfach nicht zu Bewusstsein, weil darüber nicht berichtet wird. 2006 hat die Universität Osnabrück eine Studie herausgebracht. Damals war das vom Arbeitsministerium unter Nahles beauftragt worden. Da wurde geschaut, inwieweit der Bevölkerungswille in der Regierungsarbeit umgesetzt wird. Und man hat gefunden, dass in Arbeit, Sozial- und auch Außenpolitik der Wille der armen Teile der Bevölkerung und der Mittelschicht überhaupt nicht berücksichtigt wird. Natürlich wird das berücksichtigt, was die Reichen sich vorstellen. Aber Klar. Man hat auch noch einen negativen Zusammenhang festgestellt, nämlich umso mehr sich eine arme oder mittlere Bevölkerungsschicht etwas wünscht, umso weniger wird die Regierung darauf eingehen. Also wenn wir jetzt eine freie Presse fordern, oder wir hören immer wieder Lügenpresse, dann wird natürlich die Regierung mit allen Mitteln dagegen arbeiten, beziehungsweise das negieren. Aber Natur kaputt hast du geschrieben und was man besser machen könnte. Wenn nun die Bevölkerungsschichten, die ärmere, die mittlere Bevölkerungsschicht, also der Großteil, die 80% der Bevölkerung sich aussprechen. Wir möchten jetzt aber endlich Demokratie haben und wir möchten jetzt endlich, dass Umweltschutz und Friedenspolitik umgesetzt werden. Wir möchten, dass unsere Medien frei sind. Ja, wer wird denn das umsetzen?
Gar nicht. Wir haben jetzt neue Forsa-Umfragen, die sagen, dass über 90% der deutschen Bevölkerung ein besseres Verhältnis mit Russland haben möchte. Und dass auf der anderen Seite, also es waren nur, ich glaube, 18%, die in Russland eine Gefahr sehen, während 88% in Amerika, in Trump eine Gefahr sehen. Also das, da haben sie dann festgestellt, diese ganze Medienmanipulation kommt nicht an. Die selbst, wenn man so sagen, Menschen, die sich nicht groß engagieren, weil sie am Überlebenskampf sind, müssen arbeiten, um nicht runtergehen, haben Ärger mit der Frau, Ärger mit den Kindern, müssen Überstunden machen, die übrigens nicht bezahlt werden, die auch so ein Unding, die werden immer, wir werden immer ärmer da unten, werden die da oben immer reicher werden, weil sie rauben und weil die Regierung nur dazu da ist, um diese reicher zu machen und sie bekommen Geld ab. Ich meine, jetzt war wieder Großgeschrei, Deutsche Bank hat Mafiagelder gewaschen. Es ist eine Ausgabe von Kapital rausgekommen vor einigen Jahren. Mafia-Paradies Deutschland, wo gesagt wird, dass Merkel und Schäuble jedes Jahr 40 Milliarden Euro für die Mafia waschen. Damit haben die dann die Bundeswohnung gekauft, zum Beispiel Postwohnung, Telekom, Bahnwohnung. Die hatten ja alle Werkswohnungen vom Staat, die sie ihren Mitarbeitern billig zur Verfügung gestellt haben. Die wurden alle verkauft, dafür wurde das Geld gewaschen und die haben das für ein Appel und ein Ei bekommen und die Mieten hochgetrieben, um uns auszurauben. Und die Bundesregierung macht sowas möglich. Merkel an erster Stelle. Ich meine, die Waschprämien kriegen von 2-5%, sind beide schon längst Milliardäre und einige andere wohl auch. Nur das wissen wir nicht. Für mich sind ja alle Politiker da oben, weil in der Politik, in den Medien und teilweise auch Gerichte Schwerverbrecher. Weil es gibt natürlich ehrenwerte Richter noch von früher, vor allen Dingen die alte Generation, die noch so die Auswirkungen des letzten Weltkrieges mitgekriegt haben und absolut kuriert sind, die in den 1860ern und sonst wie für eine bessere Welt gekämpft haben, die auch nicht mehr Karriere machen wollen, die sind aufrichtig. Und kluge Richter, die haben ja auch viel Erfahrung. Aber es gibt Antifa-Richter und grüne Richter, die das Gesetz nach Belieben brechen, ohne Konsequenzen, die sowas von dreist sind. Und da hat ja schon Friedrich der Große gesagt, wer im Namen des Rechtes das Recht bricht, der verdient die doppelte Bestrafung.
Hältst du den Trend noch für umkehrbar, dass die Medien immer weiter ein eindimensionales Bilden hervorbringen? Hältst du es für möglich, dass es wieder Medien geben wird in der Zukunft, die den Bürger mit ihrem Auftrag gerecht werden? Oder siehst du eher das Szenario, du hast es ja am eigenen Leib erfahren, im Sommer hat man deine Internetseite gelöscht mit etlichen Videos und Vorträgen und Artikeln. Die alternativen Medien sind im Moment unsere einzige Alternative zu den Mainstream-Medien. Wie siehst du dort eine Zukunft? Wie wird das weitergehen?
Holgerstrom.com wurde mit über 60 Videos und hunderten Artikeln gelöscht. Es ging um die Artikel, nicht die Videos. Die sind ja im Netz, bei YouTube und überall. Die kriegen sie nicht raus, aber die Artikel. Da waren richtig harte Artikel, aber immer mit Quellenangaben drin, die ganzen Lügen aufgespießt haben. Und das hat ihnen nicht gefallen. Deswegen musste das weg. Nun hat man mir gesagt, du kannst das ja wieder hochladen. Das dauert Monate. Und dann macht einer auf Knopfdruck, löscht er wieder alles. Und es hat ja jetzt die Chefin von YouTube gesagt, wenn die neuen Gesetze in Kraft treten ab nächsten Jahr, müssen sie wahrscheinlich alle privaten Beiträge löschen. Das heißt, es kommt eine Superzensur, die an Deutschland schon führend in der Welt ist. Die wird dann auf die Spitze getrieben. Aber die anderen Zeitschriften, die Medien, die werden sich selbst ad absurdum führen und verschwinden, weil die Auflagen fallen ja so rapide, dass man sich ja geweigert hat, noch die Auflagenzahlen anzugeben. Dann hat aber die Werbewirtschaft gesagt, ihr sagt uns, ihr habt Millionen Auflage und dafür müssen wir dann 10-mal mehr bezahlen, als wenn ihr eine 500.000 habt. Aber wir wissen ja gar nicht mehr, ob das überhaupt noch stimmt. Ihr wollt uns betrügen und daraufhin wurden sie wieder gezwungen, die Auflage anzugeben. Und die fallen rapide, weil selbst die Dümmsten, also ich habe jetzt in der Zeit, nehmen wir mal die Zeit als Flaggschiff, die gilt ja für viele Leute als seriös. In dieser Ausgabe hatten sie was drin, was mich gewundert hat, dass zum ersten Mal, und zwar von einem katholischen Pfarrer, der in Syrien war, und der dort mit den Katholiken gesprochen hat, und die syrischen Christen sagen, ihr evangelischen Christen in Deutschland seid unsere Totengräber. Ihr kämpft gegen uns und fördert den IS. Ihr Westen, ihr angeblichen Demokratie, habt dem IS Giftgas gegeben. Ihr seid diejenigen, die ihn groß gemacht haben, die uns massakrieren. Und für uns setzt ihr uns nicht ein. Nur Assad schützt uns. Wegen dem sind wir noch am Leben. Nur deswegen. Und sie sagen, und alles, was man euch erzählt, ist Lüge. Eure ganzen Blockaden, Wirtschaftsblockaden, darunter leiden wir. Wir haben keine Medikamente und es sind die Kinder, die sterben. Es sind die Armen, die sterben. Und ihr seid schuld dran. Ihr habt diesen Angriffskrieg befohlen. Ihr habt den IS aufgebaut. Dass sowas in der Zeit steht, wundert mich. Aber in der vorletzten Woche war auf Seite 1, wie toll der Migrationspakt ist und wie unverpflichtend. Und ein Haufen dummer Lügen, die ich dann gleich widerlegen konnte. In einem Beitrag, der bei YouTube drin ist. Das war so primitiv und gleichzeitig mit den Anweisungen an die Bundesregierung. Die Bundesregierung bekommt die Anweisung über Logen. Ob das nun Atlantikbrücke ist, es gibt da ungefähr 100 Stiftungen, Forschungseinrichtungen, Logen, nicht? Von Council on Foreign Relations, Germany und ich weiß nicht was alles. Über die kommen die Anweisungen der Amerikaner an die deutsche Politik, weil die sind dort alle Mitglied, alle. Wir sagen, oh, da ist ja eine Opposition. Da gibt es keine Opposition. Sie sind alle gleichgeschaltet da oben. Sie sind alle in den gleichen Logen. Ob da Schulz reinkommt oder Gabriel oder Merkel oder sonst wer, spielt überhaupt keine Rolle. Wer nicht da drin ist, versinkt in Bedeutungslosigkeit, kommt gar nicht in die Position. In die kommen sie nur, wenn sie gehorchen und das bewiesen haben und Mitglied dort sind.
Ich fürchte, du hast recht. Darüber werden wir im zweiten Gespräch noch eingehend sprechen, über den Migrationspakt, über die Systeme, die dahinter stecken. Wir werden gucken, was das Motiv hinter all dem ist, worüber wir uns heutzutage auf der Welt ärgern und was uns ängstigt. Ein abschließendes Wort, Holger, würde ich gerne mir erbitten von dir, aber bezüglich der Presse und der Medienlandschaft.
Ja.
Wie kann sich der Bürger von heute und von morgen weiterhin bilden? Unabhängig und wahrheitsgemäß. Bücher wie deine werden nicht gedruckt in Deutschland oder viele davon werden nicht gedruckt, die werden eingestampft. Man bedroht Autoren wie dich mit dem Tod oder man bedroht deren Kinder. Man verhängt Berufsverbote. Es gibt Mainstream-Medien, die eindimensional berichten. Also es ist tatsächlich wirklich die Klinik einer Gesinnungsdiktatur. Und wie kann der Bürger es schaffen, dabei dieser Manipulation zu entgehen? Ist das überhaupt möglich?
Doch, ist es. Es gibt zum Beispiel eine Zeitschrift Free 21,
oh ja,
die sehr gut ist, die auch sehr qualifiziert Beiträge bringt zu all den Lügen und aufdeckt. Da war ja der Tommy Hansen, der ja leider gestorben ist an Krebs. Ja. Dann gibt es die Express-Zeitung aus der Schweiz, die immer wieder sehr kritische Themen aufspießt. Und in der Schweiz darf man noch was drucken, was in Deutschland völlig unmöglich wäre.
Du sagst noch.
Ja, ja, auch dort sieht man natürlich an den Demo, dass da sorgt die EU für, weil das ist ja ein Dorn in ihrem Fleisch, ein Land, wo noch Demokratie einigermaßen herrscht. Das darf man ja nicht dulden in Europa. Und dann gibt es die Stimme und Gegenstimme aus der Schweiz auch, die man ja runterladen kann im Internet, kann man das machen. Die bringen also immer eine Seite raus, Vor- und Rückseite, wo sie Kurzthemen aufspießen und wo wir dann die Dinge erfahren, die wir nicht erfahren in deutschen Medien. Also es gibt die Möglichkeit, ich gehe jetzt auf Printmedien, weil das Internet hat man bald völlig im Griff.
Das nehme ich an oder das befürchte ich.
Und da wird auch registriert, so wie bei mir ist ja bei dem einen ein Warnhinweis gekommen, weil ich die Wahrheit gesagt habe, sowas darf man ja nicht mehr in Deutschland. Und dann ist da auch nicht geklickt worden, weil die Leute glauben, wenn sie trotzdem klicken, werden sie registriert, was ich auch vermute. Da wird man registriert und die FEMA-Camps stehen ja schon, die Umerziehungslager. Also Internet können wir bald vergessen.
Okay, registriert.
Oder man geht in hier dieses russische Internet, Facebook, wie heißen die, KM oder wie?
VK.
VK. Oder eben nach BitChute oder so, das ist ja Blockchain-mäßig, dort kann man nicht löschen, weil da hunderttausende Computer das hochgeladen haben. Und wenn sie den einen löschen, dann laden die anderen sofort wieder hoch. Also das heißt dann aber, YouTube wird verschwinden, was nicht weiter tragisch ist. Da ist ja Google, Schmidt, Bilderberger, nicht? So wie sein Freund Zuckerberg, die dort ausbaldowern, wie sie uns auf Linie bringen können für die neue Weltordnung. Die sind ja auch alle von der CIA gegründet und finanziert worden, die ganzen großen Internetkonzerne, weil sie uns darüber in Griff bekommen wollen, uns manipulieren und kontrollieren gleichermaßen.
Lieber Holger, das ist gruselig, was ich mit dir bespreche. Liebe Zuschauer, es ist ja wahrscheinlich nichts viel Neues für euch gewesen, aber eben so konzentriert und eben doch von einer Tiefe hier von Holger Strom erzählt, dass es einen schon sehr, sehr ängstigt. Und selbst die Printmedien, wo man jetzt noch nicht registriert wird, spätestens mit einem Bargeldverbot, wird man auch registriert, wenn man eine Zeitung abonniert oder wenn man an der Kasse irgendwo eine Zeitung kauft. Aber das werden wir noch erleben. Es geht bald weiter mit Holger Strom hier im Gespräch beim Noviso Studio Talk. Und dann werden wir uns tatsächlich nochmal diesen sehr verschwörungstheoretischen Themen, nämlich wieder New World Order und dem Migrationspakt, beschäftigen. Ich bedanke mich für dieses Gespräch erstmal ganz herzlich bei dir, lieber Holger. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Liebe Zuschauer, wir sind gespannt auf eure Kommentare. Was haltet ihr von Zensur und Pressefreiheit in Deutschland? Gibt es die überhaupt noch? Und was sind eventuell eure Ideen, wie man die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit verteidigen kann? Bis ganz bald, eure Julia.